Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Gibt es das Übernatürliche? Wesen, die da sind, obwohl sie es nicht sein sollten. Vor allem, wer entscheidet darüber, was übernatürlich ist und einer anderen Welt entspringen könnte? Ganz einfach. Es sind die Erfahrungen der Leute. Der Blick auf die Realität. Die persönliche Entscheidung, ob etwas seltsam, obskur, sogar paranormal ist oder doch rational erklärbar. Auch Sie können darüber entscheiden, was echt ist, was sich mit logischen oder unlogischen Argumenten erklären lässt. Eine der folgenden Geschichten entstammt ausschließlich meiner Fantasie. Welche der Geschichten ist es? Was ist real und was ist Fiktion? Zum Ende dieser Folge werde ich diese Frage aufklären. Als ich etwa 14 Jahre alt war, lag ich an Heiligabend in meinem Bett. Dem Bett gegenüber lag ein großes Schlafzimmerfenster, was mir eine gute Sicht auf die Spitzen der Bäume vor unserem Haus und auf die Spitzen außerhalb des Grundstückes gelegenen Bäume ermöglichte. Es war eine dieser seltsamen Nächte, in denen es richtig dunkel wurde. Der Himmel gab einen seltsamen Rotton von sich. Ich war schon lange aus dem Alter heraus, in dem man sich noch richtig aufgeregt fühlt wegen Weihnachten. Es war nichts allzu Besonderes mehr für mich und deswegen schlief ich schnell ein. Doch mitten in der Nacht wachte ich auf. Ich war direkt hellwach. Vor Schreck richtete ich mich auf und ich saß kerzengerade in meinem Bett. Ich öffnete meine Augen und sie trafen auf ein anderes Augenpaar. Dieses starrte mich direkt an. Draußen auf dem Baum saß ein Wesen direkt vor meinem Fenster. Ich kann es nur als eine Art Dämon beschreiben. Seine Augen waren auf mich gerichtet und haben sich kein Stück bewegt. Diese Augen erinnerten mich an eine Katze. Sie waren riesengroß mit langgezogenen Pupillen und hatten eine gelbliche Farbe. Der Körper war nicht groß, relativ schmal und er hatte eine dunkle, schuppige Haut. Die Beine waren zur Brust heraufgezogen. Ich werde dieses Bild mein ganzes Leben lang wahrscheinlich nicht mehr vergessen. Seither sind einige Jahre vergangen, doch ich sehe es immer noch direkt vor mir. Ich fühlte mich extrem verängstigt und bedroht in diesem Moment. Dieses Wesen und ich hatten eine sehr lange Zeit Blickkontakt. Ich kann mich nicht mal daran erinnern, diesen abgebrochen zu haben. Nach einer Weile hat dieses Ding etwas gesagt oder eine Bewegung gemacht. Danach bin ich wieder eingeschlafen. Ich frage mich, ob ich nicht einfach hypnotisiert war oder so etwas in der Art in dieser Nacht. Am nächsten Morgen wachte ich auf und ich erinnerte mich an alles. Ich war mir zu 100% sicher, dass dies kein Traum war. Meinen Eltern habe ich damals nichts davon erzählt. Ich möchte jetzt zu dem darauffolgenden Heiligabend vorspulen. An jedem Heiligabend nach dieser einen Nacht bis zu meinem 18. Lebensjahr fiel ich in eine Art Ohnmacht. Etwas, das komplett untypisch für mich ist. Immer wenn ich versuchte, dieser Aura zu entkommen, indem ich davonlief, verfiel ich in eine Art bewusstloser Schockstarre. Dann hörte ich seltsame Geräusche in meinem Ohr. Ich erlebte einen Koma-Zustand. Ich konnte die Leute um mich herum hören. Sie versuchten mir zu helfen. Nichts jedoch konnte an meinem Zustand etwas ändern. Vielleicht konnte und ich wollte dieses Ding nicht für wahr haben, aber ich kann es nicht länger für mich behalten. Ich konnte glücklicherweise den Zusammenhang zwischen diesem Wesen und meinen Anfällen erkennen. Nach etlichen Jahren habe ich meinen Eltern von diesem Vorfall berichtet. Ich erwartete, dass sie mich für dumm halten, verrückt oder sagen, dass es ein Traum wäre. Stattdessen versteinerten sich ihre Gesichter. Ich bekam deren Erlebnisse mit diesem Wesen zu hören. Es waren die gleichen wie meine. Geschichte 2. Eine der gruseligsten Geschichten, die ich persönlich kenne, stammt von meinem besten Freund, als er zu Hause auf das Kind eines Freundes aufpasste. Das Kind mit dem Namen Junior war ungefähr 4 bis 5 Jahre alt. Sein Vater war Kurier und lieferte oft bis spät in die Nacht. David, mein bester Freund, war zu diesem Zeitpunkt bereits ein Teenager, sodass es keine große Aufgabe war, ohne einen Erwachsenen zu Hause zu sein. Es ist wichtig zu erwähnen, dass sein Vater ein ziemlicher paranoider Mensch war, der viel von der Panikmache in der Welt hielt und deshalb überall Kameras aufstellen ließ. Das Ganze geschah im Jahre 2014. David war in seinem Schlafzimmer beschäftigt und kümmerte sich um seine eigenen Angelegenheiten. Dann beschloss er, in sein Arbeitszimmer zu gehen, wo zufällig alle Kameras installiert waren. Dieses war verschlossen. David klopfte an die Tür zum Arbeitszimmer und Junior öffnete sie. »Warum hast du die Tür verschlossen?«, fragte David.
»Wegen der Dame«,
sagte Junior. »Was für eine Dame?«, fragte David.
»Deine Mutter. Ich habe sie in der Küche gesehen.«
Das Wohnzimmer des Hauses war direkt mit der Küche verbunden, und wenn man im Kücheneingang stand, dann konnte man die Tür sehen, die nach draußen führte. Es war eine dieser abgeschirmten Sitzecken. Junior behauptete, dass Davids Mutter genau dort in der Tür stand. Dieser Fakt für sich genommen ist anscheinend nicht allzu seltsam. Jedoch muss man bedenken, dass Davids Mutter 8 Jahre zuvor gestorben war. David war von der Bemerkung abgeschreckt, doch der Skeptiker in ihm wusste, dass es sich wahrscheinlich nur um Juniors übersteigerte Fantasie handelte. Er willigte ein, mit ihm nachzusehen und brachte ein Küchenmesser mit sich, wenn ich mich richtig an die Geschichte erinnere. Das war völlig normal, da es ein heißer Sommertag war und das Haus ziemlich viel Wärme speichert. David trat also auf den abgeschirmten Sitzbereich hinaus, schaute nach links die Rampe hinunter. Er sah nichts. Dann schaute er nach rechts. Dort war auch nichts. Doch Junior war sich sicher, dass dort jemand war. David sagte, dass das unmöglich sei. Doch Junior beharrte auf seine Meinung.
»Ich habe deine Mutter gesehen, sie war hier.«
Deshalb verhandelte David mit ihm. »Okay, Junior, auf den Kameras wird alles aufgezeichnet. Lass uns doch einfach nachsehen, ob da jemand war oder nicht.« Die beiden sichteten die Kameras und David suchte nach einem Zeitstempel. Dann, als Junior behauptete, dass er seine verstorbene Mutter gesehen hatte. Er starrte auf alle Kameras, während der Timer weiterlief. Nichts war zu sehen. Doch plötzlich sah er, wie die Kamera eine Gestalt zeigte. Diese Gestalt trat auf seinen Hinterhof. Sie zog die Türklinke herunter. Es war eine alte Frau, mindestens 60 Jahre alt. Sie ging selbstbewusst in den Garten, hatte eine Einkaufstasche aus Stoff in der Hand und lief die Rampe hinauf. Dann blieb sie einige Augenblicke im abgeschirmten Sitzbereich stehen. Anschließend griff sie nach der Tür zu der Küche. Sie riss sie auf und trat dreist hinein. Nach einiger Zeit sah Junior sie in der Küche und ging zu David, um es ihm zu sagen. Nach den Zeitstempeln der Kamera zu urteilen, stand sie mindestens 10 Minuten in der Küche. Das absolut Verrückte daran ist, dass sie ging, als David mit Junior nachforschte. Die Kameraaufnahmen zeigen, wie er sich umschaut und wie sie geht, während er sich umschaut. Als er nach rechts schaute, verpasste sie ihn buchstäblich knapp. Es war eine Sache von vielleicht einer halben Sekunde. Jemand lief also direkt in seinen Garten und in seine Küche. Dort stand eine Person dann für 10 Minuten lang. Es wurde nichts gestohlen. Niemand wurde verletzt oder so. Die Nacht ging dann weiter. Es kam nichts dabei heraus. Ich persönlich hätte die Polizei angerufen, aber David wollte nicht. Ich denke, es besteht die Möglichkeit, dass sein Vater einige Waffen besaß, die er vielleicht auf nicht ganz legale Weise erworben hatte. Sie waren weggeschlossen, aber Davids Instinkt war, dass sein Vater wahrscheinlich wütend sein würde, wenn die Polizei gerufen werden würde. Es vergingen einige Tage. Ich bin mir nicht mal sicher, wie diese Information überhaupt zustande kam. Irgendwie wurde David entweder von einem Familienmitglied oder einem Mitarbeiter erzählt, dass diese alte Frau, die in das Haus gewandert war, an Demenz erkrankt war und einen Anfall hatte. Sie hatte sich durch eine Reihe von Zufällen einfach dort wiedergefunden. Geschichte 3.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Als ich jung war, hatte ich einen besten Freund namens Josh. Josh und ich haben fast alles zusammen gemacht. Wir spielten Videospiele, gingen zusammen Fastfood essen, spielten im Garten und taten alles, was so 16-Jährige eben tun würden. Josh war sehr einsam. Er war nicht unbeliebt oder hatte kein gutes Verhältnis zu seinen Eltern. Er war einfach gerne alleine. Er hatte nicht mal einen anderen Freund außer mir. Er wollte es einfach nicht. Josh war auf seine eigene Art seltsam. Ich würde sogar sagen, er hatte kein Einfühlvermögen. Damals erschien mir sein seltsames Verhalten völlig normal. Doch als ich neue Leute kennenlernte, war ich mir sicher, dass etwas mit ihm nicht stimmte. Er war einfach anders als die anderen. Oft kann man Menschen in eine bestimmte Kategorie einordnen. Es gibt nette Menschen, Streber, Partylöwen, Arschlöcher und so weiter. Ich denke, mir versteht, was ich meine. Aber Josh? Er war nicht einzuordnen. Er war wie eine Kopie. Ein weißes Blatt Papier, ohne dass darauf etwas stand. Eines Tages erzählte er mir, dass er den Hund des Nachbarn getötet hatte. Er hatte einen Grund gehabt. Der Köter war immer so laut. Er hatte gebellt und ihn geweckt. Das stimmte. Ich kannte diesen Hund, aber ihn deshalb umzubringen, ich weiß nicht. Kurz darauf erfolgte eine weitere seltsame Situation mit Josh. Das Columbine High School Massaker. 2 Jugendliche hatten mehrere Schüler erschossen. Josh und ich sprachen darüber, da es ohnehin überall in den Medien vertreten war. Ich erwähnte, wie schrecklich das war und dass die beiden offensichtlich psychische Probleme hatten. Man hätte viel früher bemerken müssen, dass da etwas nicht stimmte. Doch Josh schaute mir ganz tief in die Augen. Er meinte, dass doch jeder das Bedürfnis hätte, Menschen zu töten. Es sei völlig normal und deswegen sei man noch lange kein Verrückter. Die Art, wie er das gesagt hatte. Es jagte mir einen Schauer über den Rücken. Spätestens dann wusste ich, dass etwas nicht stimmte mit Josh. Ich habe den Kontakt zu ihm abgebrochen. Seine Empathielosigkeit bei einem solchen Thema war mir zu viel. Ich bekam richtig Angst vor ihm. Spulen wir also 20 Jahre vor. 2019. Ich sitze also eines Tages auf meinem Sofa und scrolle durch Instagram. Dann sehe ich eine Überschrift eines Artikels. Josh, 36, tötet seine eigene Mutter und seinen eigenen Vater. Obwohl der Nachname des Mörders nicht genannt wurde, wusste ich sofort, dass es sich um meinen Freund aus der Jugend handelte. Auf dem zensierten Foto konnte ich trotz allem diesen empathielosen, leeren Blick sehen. Mein Jugendfreund hatte seine eigenen Eltern umgebracht. Und ich hätte es schon damals vor 20 Jahren erahnen können. Geschichte 4. Dieses Ereignis geschah vor etwa 2 Jahren. Ich war so überwältigt, dass ich mir Notizen machte und meiner Frau davon erzählte. Ich habe diese Notizen immer noch auf meinem Handy. Mein 5-jähriger Sohn war ziemlich typisch für sein Alter. Er hat immer herumgealbert, war nie ernst, hat immer irgendeinen Winkel ausgearbeitet, um Leckereien auszuhandeln oder das zu kaufen, was in dieser Woche ganz oben auf seiner Liste stand. Kinder haben eine egoistische Weltsicht. Das ist meist nicht verständlich und nachvollziehbar, weil sie noch nicht allzu reif sind. Als mein Sohn mich eines Tages fragte, ob wir beide zusammen spazieren gehen wollen, musste ich sofort lachen und dachte, okay, was wird er sich diesmal wünschen? Wir gingen also los und ich fragte, erzähl, was hast du auf dem Herzen, Kumpel? Er sagte, eigentlich nichts. Ich möchte nur ein wenig Zeit mit dir verbringen und in der Natur sein. Okay, wow, das ist ein Fortschritt, dachte ich mir. Dann sagte er, ich möchte, dass du weißt, dass du der beste Vater bist, den ich je hatte. Du hilfst mir und meiner Schwester wirklich sehr. Du bist sehr nett, auch wenn ich das normalerweise nicht sagen würde. Ich wollte dir nur sagen, dass ich dir für alles dankbar bin und dass ich immer in deiner Nähe sein möchte. Zu diesem Zeitpunkt weinte ich mir nur deshalb nicht die Augen aus, weil ich dachte, dass das Ganze eine Art Scherz oder eine Anspielung sei auf eine Bitte. Dieses Verhalten war völlig untypisch für einen 5-Jährigen. Ich schaffte es, etwas zu sagen wie, ich bin wirklich froh, das zu hören und ich liebe dich sehr. Danach haben wir den Rest des Spazierganges einfach genossen. Für einen Moment hatte ich wirklich das Gefühl, mit einer Seele zu sprechen, die schon mehrere Leben hinter sich hat. Du bist der beste Vater, den ich je hatte. Wer sagt denn sowas? Jedoch bin ich froh, dass das passiert ist. Ich werde es nie vergessen. Er war danach wieder derselbe alberne Junge, den ich so liebte. Geschichte 5. Das, was ich erzähle, ist letzte Woche passiert. Ich habe nur einige Zeit gebraucht, um es zu verarbeiten. Mein Nachbar rief mich eines Tages an dem späten Abend an und fragte, ob ich ihm helfen könne. Er brauchte Hilfe, mit seiner Matratze in sein Obergeschoss zu bringen. Seine Mutter ist krank und hat ein großes, schweres Bett mit einem Schlafsack. Ich bin natürlich sofort hingefahren, um zu helfen, denn sie sind nette und tolle Nachbarn. Als ich dort ankam, war auch sein Freund, ein Priester, da, um zu helfen. Ich half ihnen, die Matratze von dem Bett zu trennen, damit wir sie die Treppe hinaufbringen konnten. Wir haben alles nach oben gebracht und wieder an seinen Platz gestellt. Danach fragte mich mein Nachbar, ob ich ihm helfen konnte. Er brauchte noch Hilfe mit einem Schrank. Ich dachte mir nichts dabei und wir holten ihn aus seinem Wohnwagen und fingen an, ihn die Treppe zu seinem Haus hinaufzutragen. An dieser Stelle bin ich gestorben. Die vordere Treppe hat 11 Stufen. Ich befand mich am unteren Ende des Schrankes, 6 Stufen hoch. Mein Nachbar und sein Kumpel hatten den Griff am Schrank verloren. Er stürzte auf mich herab und ich fiel rückwärts auf den Bürgersteig. Dann wachte ich an meinem Esszimmertisch auf. Das Telefon klingelte und meine Frau fragte mich, ob ich ans Telefon gehen könnte. Es war mein Nachbar. Er fragte mich, ob ich ihm helfen konnte, ein Bett für seine Mutter nach oben zu tragen. Ich gehe also hin und treffe seinen Priesterfreund wieder. Ich sagte ihm, dass ich ihm mit dem Bett helfen konnte, aber nicht mit dem Kleiderschrank. Dann fragte mich mein Nachbar, woher ich das wisse. Ich erzählte ihm, dass ich mir sicher war, dass ich gerade gestorben bin. Die nächste Stunde verbrachte ich dann damit, dem Priester zu erklären, was passiert war. Er hatte viele Fragen. Mein Nachbar glaubte mir erst, als ich ihm das Schlafzimmer oben bis ins kleinste Detail beschrieben hatte. Ich erzählte ihm von dem Bett, von dem Boden und dem komplizierten Kopfteil, das an der Wand lehnte. Ich war bisher noch nie oben in dem Haus gewesen. Der Priester fragte mich, was ich nach meinem Tod gesehen habe. Ich sagte ihm, dass ich nicht wirklich gestorben bin. Bevor es passierte, wachte ich an meinem Esszimmertisch auf. Ein dämonisches Wesen. Die Erfahrung mit dem Tod. Ein Mörder. Kinder, die sich seltsam verhalten und eine verirrte alte Frau. Auf dem ersten Blick erscheint die Begegnung mit einem Dämonen so unwirklich, dass sie nicht der Wahrheit entsprechen kann. Doch dem ist nicht so. Genauso wie es das Fest der Weihnacht gibt, hatte diese Person berichtet, vor einigen Jahren einen Dämon gesehen zu haben. Immer wieder ist die Rede von dem unvorhersehbaren Verhalten von Kindern. Sie betrachten ihre Welt nicht durch einen Filter der Rationalisierung. Einbildungen sind für sie wahr. Genauso waren die Worte des Kindes an seinen Vater wahr. Diese Geschichte stimmt. Es ist unausweichlich zu sterben. Jedes Lebewesen tut es eines Tages. Was jedoch danach folgt, darüber sind sich die Leute bis heute uneinig. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Oder sind wir für immer im ewigen Schlaf gefangen? Ein Mann, der verstorben ist, nachdem ein Schrank auf ihn gefallen ist, führt ein Leben vor dem Tod weiter. Es handelt sich um eine wahre Geschichte. Übrig bleiben Menschen mit Krankheiten. Eine ältere Dame, die an Demenz leidet, und ein junger Mann mit psychischen Problemen. Die Motive von Mördern sind meistens nicht nachvollziehbar. Mein Motiv, sie jedoch in die Irre zu führen mit dieser ausgedachten Geschichte, ist zu verstehen. Ich wollte sie zweifeln lassen. Zweifeln zwischen der Realität und der Unwahrheit.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.